Das Volk Israel kommt an den Jordan und soll das Land Kanaan einnehmen, das verheißene Land. Das Land der Ruhe, es soll in die Ruhe kommen. Es soll in die Ruhe kommen. Und das ist ja auch ein Bild für uns. Wir sind im neuen Bund, der Bund der Ruhe. Wir sollen im neuen Bund in die Ruhe kommen. Und dann von dem neuen Bund, von dieser Ruhe, aus dieser Ruhe heraus leben und versorgt sein. Und das Volk Israel steht an dem Jordan und es ist ein paar Millionen Leute unmöglich, darüber zu kommen. Und dann sagt Gott, Volk der Bundeslade. Und die Bundeslade gibt ja den Auftrag, die Priester sollen ins Wasser gehen, die Füße ins Wasser stellen und dann geht Gott hin, übernatürlich, und zieht das Wasser zurück. Das heißt, es wird hier abgeschnitten, der untere Teil läuft weg ins Tote Meer und der obere Teil wird zurückgezogen und das zeigt dieses Bild. Wie die Faust Gottes, die hier das Wasser zurückzieht. Und ich habe früher mal gedacht, an dieser Stelle, wo sie durchgehen, entsteht eine Wand mit Wasser, weil das Wasser aufgehalten wird. Es ist aber nicht, stimmt nicht. Sondern es wird zurückgezogen, 30 Kilometer zurück, bis zu dem Ort Adam und dort steht die Wand. Und wenn wir das geistlich sehen, was passiert denn hier? Der Jordan steht für den Tod, die Bundeslade steht für Jesus. Jesus tritt ein in den Tod, mit seinem Kreuzestod. In dem Moment wird die Macht des Todes zurückgezogen bis zum ersten Menschen, bis zum Adam. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus den Tod besiegt, ist ewiges Leben für alle Menschen möglich. Das zeigt uns dieses Bild. Bis Adam und dann kann das Volk trockenen Fußes über den Jordan gehen und muss nicht nur so einen Trampelpfad benutzen, sondern kann breit voll rüberlaufen, alle zusammen und der Weg ist nicht matschig, sondern ist trocken, weil das Wasser übernatürlich weggegangen ist. Das ist der Einzug in das verheißene Land. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir Jesus begegnen, wo wir zu Jesus gehören, wo wir uns zu Jesus bekehren, sind wir im verheißenen Land. In dem Augenblick, wo wir zu Jesus gehören, sind wir im neuen Bund. Und jetzt zählen alle Aspekte des neuen Bundes, gelten jetzt uns. Das Volk ist im neuen Bund, ist im Land Israel, Kanaan, und in dem Augenblick feiern sie das Passamahl. Wir würden sagen, heute, Passa steht ja für das Abendmahl. Wir feiern Abendmahl. Sie kommen ins Land, die übernatürliche Versorgung durch Manna hört auf, weil das Land sie jetzt ernährt. Das glauben wir auch. Wenn wir im neuen Bund sind, wenn wir Jesus nachfolgen, sagt er, er versorgt uns. Wir sind nach wie vor fleißig, sie haben nach wie vor das Land beackert, sie haben angebaut, sie haben alles gemacht, um ernten zu können, aber Gott gibt übernatürlich die Versorgung dazu. Und so ist auch wir. Wir sind im neuen Bund und wir wissen, Gott versorgt uns. Helmut hat sein ganzes Leben, hat er das ja, erlebt er das schon, oder jetzt die zweite Hälfte, dass Gott euch versorgt. Wir erleben es, wie Gott uns versorgt. Sagen, wir treten ein, wir gehen einen mutigen Schritt voraus, wir tun das, was Gott uns sagt, und plötzlich versorgt uns Gott, übernatürlich. Also, das ist der Moment, und alle Dinge, die das Volk Israel tut, auch das ist jetzt heute ganz eine typologische Predigt. Wir sehen ganz viele Bilder in Israel und wir wollen sie zusammen anschauen und übertragen, was bedeutet das für uns heute. Es geht mir nicht, dass wir jetzt an den Jordan gehen das nächste Mal und schauen, ich trete mal rein mit der Gegenwart Jesu in mir und schau mal, das Wasser müsste ja weggehen. Und das geht's nicht, sondern es geht darum, welche Bilder sehen wir, welchen Ratschlag kriegen wir für unser Leben. Und wir sind 2020, wir treten ein, in die Propheten sagen, in ein Jahr, in ein Jahrzehnt der Ernte. In ein Jahrzehnt der Ernte. So, und diese Ernte, es geht ja nicht nur darum, dass ich mein eigenes Jericho besiege, sondern Jericho war ja als Stadt, steht für die erste Stadt. Wer Jericho besiegt, hat die Türen auf für das Land. Und das geht es bei uns auch. Es geht ja darum, dass wir nicht nur unsere kleinen Kämpfe, Siege in unseren kleinen Kämpfen haben, sondern es geht darum, dass wir das gesamte Land Kanaan einnehmen. Was heißt es für uns heute? Was ist das Land Kanaan für uns heute? Geistlich übertragen? Es ist die Menschheit. Es geht darum, dass wir der Menschheit Jesus bringen. Es ist nicht begrenzt auf mein Leben, es ist nicht begrenzt auf Hanau oder auf Deutschland, sondern es geht um die Menschheit. Und jeder, ist interessant, wir haben es vorher gelesen, jeder ging dort, wo er stand, dann in Jericho rein. Das heißt, übertragen jeder, wo jeder steht und wo jeder arbeitet und lebt. Dort ist dein Jericho. Und dort geht es darum, das Land Kanaan einzunehmen, das Verheißene, den neuen Bund sichtbar zu machen. Und nach dem Passafest, nach dem Abendmahl, geht Josua wahrscheinlich hin und schaut sich Jericho an und sagt, okay, wie nehme ich diese Stadt jetzt ein? Er war der Führer, er war der Leiter und Gott sagt, bei dem Durchzug durch den Jordan, jetzt mache ich dich groß in Israel. Gott will ihn groß machen. Gott will ihm zeigen, was er tun soll. Und dann begegnet ihm ein Mann und erkennt, er betet ihn an. Er sagt, es ist der Fürst des Heeres, er betet ihn an. Und bei der Anbetung sehen wir, dass es kein Engel war, weil alle Engel haben gesagt, ich bin ein Engel, bete mich nicht an. Engel sind nicht zum Anbeten da. Aber der Mann lässt es geschehen. Daran sehen wir, es ist Jesus in der Erscheinung als Herr, als Fürst über das Heer des Herrn. Jesus begegnet Josua und Jesus ist derjenige, der jetzt die Leitung übernimmt. Ich bin gekommen, jetzt bin ich da. Er zeigt das bloße Schwert, er ist bereit für den Kampf. In der Waffenrüstung lesen wir von dem Schwert, das Wort Gottes. Und dann heißt es weiter, und betet im Geist. Hier haben wir den Zusammenhang, wenn wir im Geist beten, dann setzen wir das Wort Gottes, die Kraft Jesu frei, damit die Kämpfe gewonnen werden. Es geht nicht um eine Schlacht, sondern es geht darum, den Sieg festzustellen. Weil in der übernatürlichen Welt sind die Engel und alles, das ganze Engelheer war da. Wir sehen nur Jericho, wie die Leute um Jericho rumlaufen, das Volk Israel rumläuft und die ganzen Mauern und alles. Aber in der übernatürlichen Welt haben wir die ganzen Engel, die Streitwagen und all, die ganze Macht Gottes war da. Ich glaube, man muss es gespürt haben. Wir haben so eine kleine Cartoon-Serie, VeggieTales, wo die Leute von Jericho um runterrufen und lästern. Und Sprüche machen über das Volk Israel. Ich glaube es geistlich nicht. Ich glaube, sie hatten Angst, weil die Gegenwart Gottes da war. Und sie wussten jetzt, wir wissen nicht wie, aber jetzt werden wir besiegt. Jesus ist derjenige, der den Kampf führt. Und da gehen wir mal eine Folie weiter. Und der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Vergangenheit. Das Geben ist schon da. Der Sieg ist schon da. Das ist unsere Position. Wenn wir an Jesus glauben, leben wir als Sieger. Wir leben vom Sieg her. Und es geht nur darum, den Sieg geistlich sichtbar zu machen. Und genau das ist ja das, was wir sehen wollen in unserem Leben. Wir wollen in unserem Leben, in dem Beruflichen, im Persönlichen, in den Finanzen, überall wollen wir sehen, dass Sieg kommt, dass der Sieg durchdringt. Jesus sagt, der Sieg ist bereits da. Auch in deinem Leben, egal was in deinem Leben ist, der Sieg ist da, weil Christus da ist. Und Gott hätte genug Macht gehabt, der Sodom und Gomorra vernichtet. Braucht keine Menschen, um irgendwas zu tun. Aber an dieser Stelle nutzt er, will er mit dem Volk Israel zusammenarbeiten und will, dass der Sieg mit dem Volk errungen wird, damit seine Macht und seine Kraft bei den Menschen sichtbar wird. Es geht darum, dass die Leute wissen, wenn sie geheilt werden, wer sie geheilt hat. Dass Jesus sie geheilt hat und nicht einfach irgendwas ist passiert, sondern sie sollen wissen, Jesus hat geheilt. Und deswegen nutzt er die Gegenwart von uns Christen oder die Gegenwart von, in Gottesdiensten oder dass wir Hände auflegen und beten oder sie in unserem Schatten stehen, dass sie wissen, Christus hat mich geheilt. Von ihm kommt die Kraft. Und so bestimmt Gott eine Ordnung, wie es geschehen soll. Er gibt den Fahrplan, den Matchplan. 7 Priester sollen die Schofarhörner blasen und sie sollen vor der Bundeslade hergehen. Und vor und danach der Bundeslade soll das Kriegsvolk laufen. Und wir schauen mal die nächste Folie an. Ein Bild so soll es aussehen, die großen Mauern und das Kriegsvolk vorher, nachher. In der Mitte ist die Bundeslade. Die Bundeslade, blau abgedeckt, mit Vorhängen aus der Stiftshütte. Blau steht für das Erlösungswerk, für die Gnade Gottes. Und die Priester sind vorne dran. 7 Priester, das ist ja ein Klacks, das ist ja nichts. 7 Priester sollen Schofarhörner blasen. Aber die Bundeslade ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes zwischen den Cherubim, das ist der Ort, wo Gott spricht. Diese, das Allerheiligste vom Allerheiligsten, das ist das Zentrum des ganzen Marsches. Und in der nächsten Folie, da lesen wir, als Josua dies zum Volk gesagt hatte, zogen die 7 Priester hin, welche die 7 Hörner des Halljahres vor dem Herrn hertrugen, und sie stießen in die Hörner, und die Bundeslade des Herrn folgte ihnen nach. Also, das war die Aufgabe, die 7 Hörner zu blasen. Und hier dieses Schofarhorn oder das Horn des Halljahres, es hat im Deutschen mehrere Begriffe. Und wir können nicht immer vom deutschen Begriff auf den Hebräischen schließen. Wir müssen also ins Hebräische gehen und schauen, wo steht Posaune, wo steht silberne Posaune und wo steht Schofar. Also wissen, an dieser Stelle steht Schofarhorn. Sie sollen also ein Schofarhorn nehmen. Und dieses Horn ist jetzt nicht ein Horn, was der Widder jedes Jahr verliert, wie bei uns die Hirsche. Man könnte einfach mal eins einsammeln und hat die Hörner dann. Nein, dieses Horn bekommt man nur, wenn der Widder getötet wird. Und hier haben wir ein Bild für den Erlösungstod von Jesus. Dieses Horn erinnert uns an die Geschichte von Abraham und Isaac. Wir nehmen mal die nächste Folie. Abraham und Isaac. Abraham bekommt den Auftrag von Gott, er soll seinen lieben Sohn, seinen einzigen Sohn, soll er opfern. Und dann nimmt er seinen Sohn und nimmt Feuer und nimmt Holz und sie gehen auf den Berg hoch. Und der Bergrücken, und da sehen wir so Parallele, der Bergrücken, auf den sie hochlaufen, Berg Moria, ist der gleiche Rücken wie Golgatha. Und der Vater geht mit seinem Sohn hoch und der Sohn trägt das Holz auf den Berg hoch. Und dann fragt er, wo ist das Opfer? Und sagt Abraham, der Herr hat sich ein Opfer ersehen. Und dann kommen sie oben an und dann bauen sie den Altar auf und dann legt Abraham den Isaak drauf und will gehorsam sein. Und dann greift Gott ein und sagt, nee, mach's nicht, Gott will kein Menschenopfer. Und er schaut hinter sich und sieht im Gebüsch einen Widder, der sich im Dornengestrüpp mit seinen Hörnern verhangen hat. In der Zeit, wo also der Isaak mit seinem Vater Abraham auf der einen Seite den Berg hochkam, kam der wieder auf der anderen Seite den Berg hoch, um bereit zu sein oben, weil er oben gebraucht wird. Ist ein Bild für Jesus. Jesus ist willig, sich hinzugeben als Opfer. Und der Widder, normalerweise verhängt sich ein Widder mit seinem Fell in den Dornen. Da bleibt er hängen. Aber nicht mit seinen Hörnern. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Widder mit seinen Hörnern in den Dornen hängen bleibt, ist es eine aktive, willentliche Entscheidung. Ich verhake mich mit meinen Hörnern und ich bin willig, dieses Opfer zu bringen. Das Opfer, Jesus, musste ohne Fehl sein, durfte keine Verletzungen am Fell haben. An der Haut haben. Und hier sehen wir, und dann nimmt Abraham den Widder und opfert ihn. Und hier sehen wir, der Künstler Patrick hat das miteinander verbunden. Den Widder mit dem Horn und die Dornenkrone. Jesus lässt sich willentlich die Dornenkrone aufsetzen. Also das heißt, in dem Augenblick, wo das Volk Israel das Schofarhorn blies, war es eine Predigt. War es die Verkündigung über den Erlösungstod von Jesus. Weil wir das alles, es passt alles sensationell gut zusammen. Am großen Versöhnungstag oder am Versöhnungstag Yom Kippur in Israel gab es eine Ordnung, dass das Schofarhorn geblasen wurde. Und aus der jüdischen Tradition haben wir Informationen, wie das geblasen wurde. Und wir wollen uns diese verschiedenen Möglichkeiten, wie man Schofarhorn blasen kann, mal anhören. Zuerst hören wir eine Präsentation, wo alle drei verschiedenen Möglichkeiten, das Schofarhorn zu blasen, präsentiert wird. Ich sage, das erste, ja, wir hören mal das erste an. Das war jetzt alles zusammen und jetzt die einzelnen Töne. Dieser Ton, der heißt Shevarim, das ist ein längerer Ton, der aber abgebrochen ist. Es ist der Ton, der für Jesus steht. Sein Leben wurde am Kreuz abgebrochen. Shevarim. Der nächste Ton, ihr habt das schon gehört, das sind viele kleine Töne. Es sind nicht nur viele Töne, sondern es sind genau neun kleine Töne. Es ist Teruah, es ist der Ton für den Heiligen Geist. Die Juden sagen, es sind neun Töne, aber wir, wenn wir neun Töne hören und wir sehen Vater, Sohn und Heiliger Geist in den ganzen Tönen drin, neun Gaben des Geistes, neun Früchte des Geistes und wir wissen, es ist der Ton für den Heiligen Geist. Und der nächste Ton, der letzte Ton, ist der Ton für den Vater. Das ist Tekia Gedola, ist ein ganz langer Ton. Langer Ton für den Vater. Gemacht, ha? Also das waren die Töne, das war das, was das Volk Israel, was wir jetzt in der Überlieferung haben vom Versöhnungstag, das waren die Töne, die am Versöhnungstag gehört wurden. Und jetzt kommen wir zu dem Geheimnis vom Sieg. Wie wurde dieser Sieg errungen? Was ist das Geheimnis und was bedeutet dieses Geheimnis für uns? Was können wir da rausziehen, um in unserem Leben Siege zu ringen? Das erste Punkt ist, sag nichts. Das zweite ist, erhebt Jesus. Dritte, verkündigt das Erlösungswerk. Und das vierte, betet im Geist. Sag nichts ist das erste. Sag nichts. Warum sag nichts? Die bekamen die Anweisung, ruhig zu sein, still zu sein, den Mund zu halten. Warum sag nichts? 40 Jahre vorher hat Mose 12 Kundschafter ins Land geschickt. Und die 12 Kundschafter haben das Land erkundigt, waren 40 Tage im Land, kamen zurück, haben die Weintrauben mitgebracht, die sie zu zweit tragen mussten, gesagt, das Land ist super. Land, wo Milch und Honig fliegt, ist super. Aber die Städte sind groß und wir haben Enaks Söhne gesehen, das sind die Riesen und vor denen sind wir so klein wie gar nichts und sie reden alles und führen das aus und das Volk kriegt Angst und sagt, nee, dann wollen wir lieber zurückgehen, in die Wüste sterben, zurück nach Ägypten. Und Gott straft sie für diesen Unglauben und für jeden Tag, den die Kundschafter im Land waren, müssen sie ein Jahr in der Wüste bleiben. Und Gott wartet, bis die ganze Generation der Kriegsleute von damals gestorben ist. Und jetzt, 40 Jahre später, steht die nächste Generation vor der gleichen Aufgabe. Die Kinder, die Söhne, die Kinder sind jetzt da und sollen das Land einnehmen. Und jetzt sagt Gott zu ihnen über Josua, sagt nichts. Sprecht euren Unglauben nicht aus. Das ist für uns auch manchmal wichtig, dass wir nichts sagen und dass wir unseren Unglauben nicht ständig drehen. Und hier sagen wir es, hier hören wir es. Wir proklamieren oft immer das Negative, was Gott nicht will. Deswegen ist es gut, einfach über das Negative den Mund zu halten. Das Zweite, erhebt Jesus. Sie sollen die Bundeslade tragen. Wenn man die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, trägt, muss man sie hoch auf die Schulter nehmen. Erhebt Jesus. Wenn wir in unserem Leben Siege erringen wollen, dann erringen wir sie dir dadurch, dass wir Jesus ehren. Nicht irgendwas anderes. Nicht sagen, ich habe hier eine tolle Rüstung und ich bin ausgerüstet und gut vorbereitet und jetzt kann ich mal in den Kampf ziehen. Nein, Jesus ist derjenige, der erhöht werden soll. Er ist derjenige, der geehrt wird. Bei allem. Der Kampf war so übernatürlich. Wer bekam am Ende die Ehre? Jesus. Bei Josua, bei Gideon mit seinen 300 Mann, wo sie gegen ein Heer von über 100.000 gekämpft haben und auch das Schofarhorn geblasen haben. Wer hat den Sieg errungen? Gott. Sie wussten ganz genau, wir waren nur 300. Das ist ja rein technisch gar nicht machbar, 100.000 Krieger zu besiegen. Es geht darum, dass wir Jesus erheben, dass er die Ehre kriegt. Und verkündigt das Erlösungswerk von Jesus. Wenn damals das Schofarhorn geblasen wurde, haben sie praktisch das Volk erinnert an den Versöhnungstag. An den Tag, wo der Priester ins Allerheiligste ging mit dem Blut des Lammes und sprengte dann das Blut auf den Gnadenthron zwischen die Cherubim, an den heiligsten Ort. Dort wurde das Blut hingesprengt und wurde für ein Jahr wurde die Sünde bedeckt. Wir aber jetzt im neuen Bund mit Christus haben das Blut, das gesprengt wurde, ist das heilige Blut, unschuldige Blut Gottes, von Jesus. Und deswegen ist ein für alle Mal die Schuld bedeckt. Und wenn wir, jetzt geht es darum, für unsere Siege geht es darum, dieses einmal für immer zu verkündigen, den Erlösungstod von Jesus zu verkündigen. Wenn wir den verkündigen, dann ist Macht. Und deswegen ist an dieser Stelle auch so viele Herausforderungen, sagen, ja, jetzt übertreibt das mit Gnade und Gnadenthron, sagen, hier ist die Kraft, ein für alle Mal hat Jesus die Sünde besiegt. Wir müssen unsere Sünden nicht mehr bekennen und um Vergebung bitten, wenn wir gläubig sind, weil Christus uns bereits vergeben hat in dem Moment, als wir uns bekehrt haben. Betet im Geist. Betet im Geist. Wir hören schon das nächste Bibelstelle an. Am Tag der Versöhnung sollt ihr ein Schofarhorn. Schofar, Teruah, hier ist auch die Art, wie geblasen wird. Hier ist auch das Neunmalige, wird hier gesagt, durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und jetzt die nächste Folie. Noch eins weiter. Okay. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halleas bläst. Ich habe hier den Vers 5 genommen, weil nur in diesem Vers wird es... kommen alle Begriffe so vor, in einem Vers zusammen zeigen zu können. Also, und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres blast, langstoßend steht hier, also hier wird der lange Ton bezeichnet. diesen langen Ton des Vaters. Also wenn ihr den langen Ton des Vaters blast und ihr den Ton des Schofarhorns hört, und hier steht vor diesem Schofar, steht vor diesem Hör, vor diesem Ton steht Aleph Taf. Aleph Taf als die Signatur von Jesus Christus. A und O, Anfang und Ende, Aleph Taf. Also wenn ihr den Ton übersetzt von Jesus hört, wenn ihr Jesus erhöht, soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Und hier steht für das Kriegsgeschrei steht Teruah. Also der Begriff, der für das neunmalige Blasen des Schofarhorns steht. Der Begriff wird hier für das Kriegsgeschrei verwendet. Es war also nicht so, dass man, wie man heute, wenn ich das so früher gelesen habe, wenn wir Kriegsgeschrei machen als Menschen, dann machen wir einen lauten Lärm, um uns erstmal selbst zu ermutigen und die Angst zu vertreiben und versuchen mit unserem Geschrei den anderen Angst einzujagen. Wenn wir aber hier in die Geschichte schauen, sehen wir einen ganz anderen Rhythmus. Es ist was ganz anderes passiert. Es ist etwas Übernatürliches passiert. Denn das Volk Israel bekam den Auftrag, sie sollen 6 Tage lang um die Stadt gehen, je einmal. Und sie sollen den Mund halten. Also sie gingen jeden Morgens in der Ordnung. Zuerst kam ein Kriegsvolk, dann kamen die 7 Priester, dann kam die Bundeslade und dann kamen die restlichen Kriegsleute. Und mit dieser Ordnung liefen sie still um die Stadt herum, einmal herum. Und alles, was sie hörten, war nur die 3 verschiedenen Töne aus dem Schofarhorn. Den Ton für Jesus, den Ton für den Heiligen Geist und den Ton für den Vater. Das war das, was sie hörten. 1. Tag. 2. Tag. 3. Tag. 4. Tag. 5. Tag. 6. Tag. Keine andere Information. Alles Erinnern war immer, die Erinnerung war immer nur die Töne zu hören. Die Töne vom Versöhnungstag zu hören. Das war ihre Information, die sie den ganzen Tag hatten. Dann kamen sie heim und dann haben die Kinder gefragt, und was war, wie war's? Was habt ihr gemacht? Wir haben nichts gemacht, wir sind nur rumgelaufen. Ja, und was? Ja, die Priester haben die Hörner geblasen. Ja, was haben die geblasen? Alle Väter mussten heim ihren Kindern erzählen, wie das ging. Alle Väter mussten den Kindern vormachen, wie das Schofarhorn, was sie gehört haben den ganzen Tag. 6-mal. Am 7. Tag hieß es dann, wenn ihr den langen Ton hört des Vaters aus dem Schofarhorn von Jesus, dann sollt ihr Teruah, ein Kriegsgeschrei, machen. Dann sollt ihr Kriegsgeschrei machen. Das heißt, sie haben nicht nur irgendetwas geschrien, sondern sie haben den Ton für den Heiligen Geist proklamiert. Versteht ihr? Sie haben mit ihrem Wort im Neuen Testament in Sprachen gebetet. Hier haben wir die Parallele. Der Kampf mit dem Schwert betet im Geist. Wenn ihr im Geist betet, wenn ihr in Sprachen betet, dann setzt ihr die Kraft Gottes frei. Das heißt, wenn ihr auf das Wort Gottes hört, auf das Erlösungswerk hört, dann ist die Folge, dass den Sieg, den wir erringen, den Sieg, wie wir kämpfen, ist, indem wir in Sprachen die Kraft Gottes freisetzen. Und du bist dadurch, dass ich heute diese Predigt halten kann, bist du beteiligt. Weil ich habe vorgenommen, ein Grace Festival, nach dem Durchzug durch den Jordan, die nächste Predigt soll über die Einnahme von Jericho sein, mit dem Schofar. Und das war geplant. Dann war ich in der Schweiz zum Predigen und auf der Heimfahrt ruft mich Daniel an und sagt, er war gerade beim Helden Schank auf einem Seminar über Sprachengebet. Konnte ich nicht dabei sein, also habe ich dir nachher gemailt, dann hast du mir den Links geschickt, um das Seminar anzuhören, habe ich mir das angehört, habe mir darauf das Buch gekauft, habe das Buch gelesen, habe mich mit dem Sprachengebet beschäftigt und dann plötzlich in der Vorbereitung festgestellt, das Sprachengebet ist hier das Blasen des Schofarhorns. Ist gut.
Krass.
Und plötzlich kriegen wir in unsere Köcher, wir kriegen jetzt die Waffen. Sagen, ja, wie sollen wir das machen? Wie sollen wir 2020 bis 2030 in den nächsten Jahren diese große Ernte einfahren? Mit welcher Waffe können wir diese Ernte die Festungen eindrücken, vernichten? Wie können wir die Siege erringen? Indem wir die richtige Waffe einsetzen, indem wir nichts Negatives sagen, indem wir Jesus ehren, indem wir das Erlösungswerk verkündigen und in Sprache beten. Im Hebräerbrief heißt es, ich weiß gar nicht, ob ich die Stelle hier habe, auf jeden Fall, Hebräer 11, Vers 30, durch den Glauben fielen die Mauern von Jericho. Durch den Glauben. Also hier, wir sehen dann, der Schreiber des Hebräerbriefs, der erklärt schon, was dann das Entscheidende war. Das Entscheidende war, die Zusammenfassung ist der Glaube. Und zwar der Glaube des Volkes Israel, all das, was sie hörten, all das, was sie beauftragt waren zu tun, freizusetzen, indem sie dieses Kriegsgeschrei erhoben. Also die Engel waren da, die Engel waren bereit, alles war bereit, aber das Volk Israel musste die Engel beauftragen. Und diese Beauftragung lief an dieser Stelle über das Kriegsgeschrei. Die Beauftragung der Engel geschieht durch das Beten im Geist, durch das Sprachengebet. Warum? Weil, wenn wir in Sprachen beten, betet unser Geist zusammen, betet der Heilige Geist zusammen mit unserem Geist, Geheimnisse Gottes zum Vater. Was sind das für Geheimnisse? Das sind Geheimnisse, die der Heilige Geist von Jesus nimmt. Johannes 16 sagt Jesus, wenn der Heilige Geist kommt, wird der Heilige Geist von meinen nehmen und wird es euch verkündigen. Und an dieser Stelle geschieht genau das, wenn wir in Sprachen beten, nimmt der Heilige Geist Offenbarungen aus dem Himmel direkt von Jesus. Und das wird dann zum Vater gebracht. Das heißt, es ist wie eine Prophetie, also ausgelegte Prophetie, die proklamiert wird vor dem Vater. Diese Gebete erhört Gott sofort. Deswegen, wir erleben ja, wenn wir prophetisch beten, dann haben wir sofort Erfolg. Wenn wir in Sprachen beten, machen wir das Gleiche, bloß dass wir nicht wissen, was wir beten. Manchmal brauchen wir das Prophetische zu beten, damit wir wissen, was will Gott tun. Und deswegen ist es so wichtig, Karabashan Takalamana in Sprachen zu beten, um die Kraft Gottes freizusetzen. Und in dem Augenblick, wo wir in Sprachen beten, nehmen wir die Geheimnisse, nimmt der Heilige Geist die Geheimnisse von Jesus und sie gehen durch uns zum Vater. Und plötzlich ist in unserem Leben Offenbarung da. Also, es ist mehr wie einfach nur, ich bete im Geist und es ermutigt mich, sondern übernatürlich wird die Offenbarung des Vaters in meinem Körper zwischengelagert. Und plötzlich sagen wir Dinge, die übernatürlich sind. Also wir machen das ja im Beten auch so. Wir machen das auf unsere Ebene, dass wir sagen, ich bete jetzt für jemanden, ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich brauche jetzt Offenbarung des Geistes, bete ich kurz in Sprachen und danach habe ich irgendein Bild und dieses Bild proklamiere ich dann, bete dann für die Person. Da geschieht genau das Gleiche, dass im Sprachengebet die Geheimnisse Gottes schon genommen werden und dann sprechen wir sie aus. Also das, was im Kleinen so geschieht, kann auch im Großen geschehen. Wenn ich nicht weiß, wie geht es mit der Firma weiter, was soll ich machen, ja, dann muss ich vorher in Sprachen beten, wenn ich Ratschläge brauche. Wenn dein Chef sagt, wir haben ein Problem, kannst du mal kommen, kannst du mal helfen, dieses Problem zu lösen? Dann sagt, ja, ich komme sofort, ich muss so schnell zur Toilette. Und dann gehst du auf die Toilette und dann sprichst du in Sprachen auf der Toilette und dann gehst du dann nachher zum Chef und sagst, okay, wo ist das Problem? Und dann vertraust du darauf, dass die Ideen, die jetzt in deinen Sinn kommen, sofort Gottes gegeben sind. Versteht ihr? Es geht darum, dass wir an dieser Stelle auch den Glauben damit dafür haben. Wenn ich sage, okay, und jetzt habe ich das Problem und dann habe ich irgendeine abgefahrene Idee, sagt er, ja, was Gescheites. Aber die abgefahrene Idee war schon göttlich, also muss ich daran bleiben. So lösen wir Probleme. Versteht ihr? Was passiert bei dem Ganzen? Wenn wir so leben, dann geschieht es, dass Jesus ist das Zentrum in unserem Leben. Wir sind Träger seiner Gegenwart. Alles, was jetzt die ganze Streit macht und alles, was da passiert ist, ist alles konzentriert in unserem Leben drin. Wir sind Träger seiner Gegenwart. Der Heilige Geist wohnt in uns. Jesus wohnt in uns, es ist alles da, alles was die haben, ist da. So, jetzt geht es, dass wir das, was da ist, im Glauben freisetzen. Bei prophetisch machen wir es auch. Wir hören hin und fragen, Heiliger Geist, was hast du jetzt für die Person? Und wenn ich dann was wahrnehme, dann verbinde ich mich mit Glauben für das Wort Gottes. Und dann spreche ich es über eine Person aus und sage, das und das will Gott in deinem Leben tun. Das habe ich wahrgenommen. Und das glaube ich. Und das Gleiche geschieht beim Sprachengebet, übernatürlich verkürzt, dass in dem Augenblick, wo wir sprechen und sagen, ich spreche es bewusst, ich will jetzt bewusst Geheimnisse Gottes aussprechen. Das ist unser Glaube. Es muss rauskommen. Und man braucht es auch nicht zaghaft machen, wenn man alleine ist. Das Volk Israel, die haben geschrien, die haben Kriegsgeschrei gemacht. Das hat jeder gehört. Denen war egal, was die auf der Mauer oben denken, sagen, was machen die denn da unten für ein Geschrei? Versteht ihr? Das ist ja ein neu modernes Kriegsgeschrei, was die hier abliefern. Es spielt gar keine Rolle, weil das ist der Sieg. In den Gaben des Geistes zu fließen, ist der Sieg. Das Erste, was kam, die mächtigste Waffe, ist das Sprachengebet. Das kam zuerst auf alle. Und die anderen kamen hinterher. Oder wurden dann hinterher sichtbar. Heilung und alle anderen Sachen, Prophetie. Wir nehmen den nächsten Bibelvers. Ja, hier, genau, danke fürs Weiterklicken. Hier, das ist dann passiert. Die Mauern sind zusammengebrochen. Und wie sind die Mauern gebrochen?
Durch Gehorsam.
Und die Engel haben dann ihre Aufgabe ausgeführt. Sagt, ja, das war ja kein Erdbeben, natürliches Erdbeben, weil das eine Haus von der Hohen Rat blieb ja stehen, übernatürlich. Also die Engel haben dann diesen Sieg errungen, aber die Beauftragung kam hier aus dem Volk. Wir gehen mal ins nächste Bild. Epheser 6. Und vor allem aber den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr jederzeit betet mit allen Gebet und Flehen im Geist, indem ihr jederzeit betet. Das Wort Gottes einzusetzen, das Schwert einzusetzen im Kampf, geschieht, indem wir in Sprachen beten, im Geist beten. Oder Judas 20, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das ist die Aufgabe. Sehen wir es im Neuen Testament? Ist interessant. Es ist ja kein Seminar, hier das Schofarhorn zu blasen, sondern es geht, wir haben ja nicht mehr die Schattenbilder, die Typologie, sondern wir haben ja die Wirklichkeit. Wir können ja gerade den Schritt weitergehen. Wir bauen jetzt keine Bundeslade, die wir tragen können, sondern wir haben Christus in uns. Und wir müssen jetzt nicht alle Schofarhörner kaufen und die Stadt rausgehen und Schofarhörner blasen, sondern es geht ja darum, jetzt das neutestamentliche Umsetzung zu machen, im Sprachen zu beten. Und die erste Gemeinde, was hatten sie? Die hatten das Sprachengebet nach Pfingsten direkt. Und dann war Petrus, wurde ins Gefängnis gesteckt. Vorher haben sie Johannes, den Täufer, getötet. Das war, glaube ich, vorher. Und die Gemeinde hat gedacht, okay, jetzt wird Petrus auch getötet. Also, sie treffen sich für ihn und beten für ihn. Und ich glaube, an dieser Stelle, sie haben nicht nur gebetet, Jesus befreien, sondern sie haben in Sprachen gebetet. Das ist das, was sie konnten. So, und dann haben sie übernatürlich Kraft freigesetzt. Und was ist passiert? Ein Engel kam, befreit Petrus aus dem Gefängnis. Und der Engel, wir wissen an dieser Stelle, der Engel kam, befreit ihn und verschwindet dann wieder. Also wir wissen, es war nicht sein Engel. Es war ein anderer Engel. Gott schickt einen Engel. Und alles, was in dieser Befreiung geschieht, war übernatürlich. Die Ketten fallen ab. Alles wird plötzlich, zack, übernatürlich freigesetzt. Warum? Weil die Gemeinde in Sprachen gebetet hat. Die Gemeinde hat den Sieg errungen in Sprachengebet. Die nächste Geschichte, hast du vorhin auch schon erwähnt, über Paulus und Silas, wo sie im Gefängnis waren in Philippi. Da beteten sie um Mitternacht und dann kam ein Erdbeben und die Türen gingen auf und die Ketten fielen ab. Ich habe immer gedacht, naja, die haben jetzt von dem Einsperren bis Mitternacht gebraucht, um ihren Glauben aufzubauen, um dann Gott Loblieder zu singen. Die Herrlichkeit des Herrn ewiglich. Oder irgendwas. Ich glaube jetzt nicht. Nein, ich glaube, die haben in Sprachen gesungen. Haben dadurch ihren Glauben aufgebaut, waren selber ermutigt dadurch und haben übernatürliche Kraft freigesetzt, dass die übernatürliche Welt eingreifen konnte und plötzlich sind die Ketten abgefallen und die Türen gingen auf und sie hatten so große Gunst bei den Leuten, alle blieben, keiner ist abgehauen und der Kerkermeister hat sich bekehrt. Wir sehen das gleiche Muster. Die Gefängnisse, die Gefangenschaft springt auf. Alles, was zementiert ist, was belastet, zementiert ist, springt auf, übernatürlich. Weil wir die Kraft Gottes freisetzen. Teruah, das ist der Kriegsgeschrei, Teruah, Sprachengebet. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, das steht in, sagt Jesus in Johannes 7, des Festes stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstete, komme zu mir und trinke. Und später sagt er, wer mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Ströme lebendigen Wassers ausgehen, spricht für den Geist. Also es ist unsere Aufgabe, diesen Geist freizusetzen und laufen zu lassen. Das ist, setze die Kraft frei. Wir schauen noch ein bisschen weiter. Ich habe einen Verlag und wir haben zwei Bücher neu, setze Gottes Kraft frei. Das ist ein kleines Booklet über Sprachengebet und geistliche Kampfführung. Ist ein gutes, sehr gutes Kapitel über Sprachengebet, über diesen Vers, den ich vorher zitiert habe. Also wenn er sagt, ich will an dieser Stelle weitermachen, das sind zwei Bücher und ein anderes habe ich jetzt gelesen, gutes Buch. Es heißt Wunderweg zur Wunderwelt. Ist auch ein gutes Buch, sehr gutes Buch über Sprachengebet. Also einfach, um sich da weiter zu beschäftigen und es zu praktizieren. Und dann einfach nicht nur im Kleinen zu bleiben, sondern zu wissen, hey, wir haben eine große Aufgabe. Gott sagt zu uns 2020, Gott sagt zu uns, jetzt ist das Jahr, jetzt ist das Jahrzehnt der Ernte. Das heißt, wir sind in derselben Situation wie damals, wo Jesus kam und sagt, das Schwert ist da. Ich bin da. Wir sind bereit. So, jetzt müsst ihr die kleinen Sachen mitgehen. Und dann können die Engel wirken. Und ich glaube, das Gleiche ist Gott. Gott ist da und sagt, es ist alles bereit. Jetzt betet, glaubt und setzt die Kraft Gottes frei. Amen.
Amen.